Wo zeigt eigentlich die Kompassnadel hin in unserer nördlichen Hemisphäre? Zum Nordpol. Stimmt. Nicht ganz. Sie zeigt zum magnetischen Nordpol. Das ist ein unruhiger Geselle da oben, der magnetische Nordpol. Der wandert nämlich immer weiter rund um den geografischen Nordpol herum. Manchmal liegt er sogar 1000 Kilometer entfernt vom geografischen Nordpol. Das wissen alle Seefahrer. Die müssen entsprechend umrechnen und dürfen nicht einfach blind nach Kompass fahren. Das nur am Rande zu unserem Tagesthema Arktis. Aber was machen die Seefahrer eigentlich, wenn das Eis am Nordpol komplett weggeschmolzen ist? Haben sie dann mehr Wasser unterm Kiel? Tatsächlich. Das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven forscht und berechnet und ist vor Ort mit dem Forschungsschiff Polarstern. Professor Rüdiger Gerdes ist Ozeanograf und Leiter der Sektion Meer, Eis, Physik am Alfred-Wegener-Institut. Wie lange haben wir denn noch Eis in der Arktis?
Das ist natürlich eine gute Frage, die würden viele gerne beantwortet haben, aber die ist nicht so einfach. Was wir wissen, das wissen wir aus gekoppelten Klimamodellen. Die werden benutzt, um in die Zukunft zu rechnen. Und die geben einen ganzen Bereich von möglichen Antworten. Die meisten liegen wohl so in der Mitte des Jahrhunderts.
Also 2050 im Schnitt?
Grob geschätzt, ja.
Wie dick ist denn das Eis in der Arktis noch und wie dick war es mal?
Im Sommer jetzt, wo es am dünnsten ist, ist die typische Eisdicke 80, 90 Zentimeter. Vor 10, 15, 20 Jahren war es das Doppelte etwa. Da, wo Presseisrücken auftreten, wo es sich wirklich auftürmt, also wirklich Packeis ist, da haben wir auch Eisdicken von 5 Metern oder vielleicht sogar noch mehr. Aber die Fläche, die von diesem sehr dicken Eis eingenommen wird, die ist beständig zurückgegangen.
Wenn der Trend jetzt so weitergeht und das Eis weiter schmilzt und nicht zurückkommt in den Wintern, welche Auswirkungen hat das auf unser Klima in den nördlichen Ländern?
Das Eis ist ein wichtiges Bindeglied im gesamten Klimasystem. Das reguliert die Flüsse zwischen dem Ozean und der Atmosphäre. Und wenn das Eis verschwindet, dann trägt es dazu bei, dass die Temperaturerhöhung in hohen Breiten noch stärker ausfällt, als sie ohnehin schon ist. Und das bedeutet, dass der Temperaturgegensatz zwischen mittleren Breiten und hohen Breiten geringer wird. Und damit werden auch die Druckgegensätze geringer. Und das wirkt sich jetzt auf die Westwinde aus. Wir alle wissen, wie wichtig die Westwinde hier für unser Klima in Europa sind. Und wenn sich dort was verändert, dann ändert sich natürlich auch unser Wettergeschehen hier. Und das bedeutet, dass bestimmte Störungen in einer Region länger anhalten. Ein Beispiel sind sogenannte blockierende Hochdruckgebiete, wie wir sie in den letzten Wintern auch hatten. Die sind sehr lange über einer Region. Und je nachdem, auf welchem Ast dieser Störung man ist, hat man zum Beispiel sehr kalte Verhältnisse, weil eben kalte Luft von hohen Breiten in mittlere Breiten transportiert wird.
Also das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland ähnliche Temperaturen haben wie in Spanien, dann gibt es eben keinen großen Druckausgleich, weniger Winde als jetzt heute noch zum Beispiel. Und deswegen bleiben solche langen Hitzeperioden oder langen kalte Perioden über unserem Land.
Genau. Allerdings ist der Temperaturkontrast jetzt nicht zwischen Deutschland und Spanien das Relevante, sondern sagen wir zwischen Deutschland und dem Bereich nördlich von 80 Nord oder so.
Wie hat das Polareis das denn in den vergangenen Jahrhunderten immer gemacht, also unser Klima hier in Europa zum Beispiel geregelt?
Also die Eisbedeckung war ja recht stabil, also deutlich stabiler als jetzt dieser drastische Rückgang, den wir in den letzten Jahren hatten, suggeriert. Und die Eisfläche, die wir auch eben dann im Sommer haben, die reguliert die Strahlungsflüsse. Nicht? Das Eis ist ja ein sehr stark reflektierender Körper. Je nachdem, wie die Oberflächenverhältnisse sind, werden bis zu 90% der einfallenden Strahlung reflektiert. Und damit sorgt das Eis für niedrige Temperaturen in den Polargebieten. Ebenso wie der Schnee auf dem Land auch.
Was ist denn mit den Meeresspiegeln eigentlich? Da gibt es ja immer wieder diese Horrorszenarien, dass zum Beispiel ganz Holland unter Wasser steht.
Diese Aussage bezieht sich nicht auf das Meereis, sondern auf das Inlandeis. Also zum Beispiel das Eisschild auf Grönland. Das Meereis hat keinen direkten Einfluss auf den Meeresspiegel, weil es ja schon im Wasser schwimmt. Wenn es schmilzt, dann ändert sich an dem Volumen nichts. Aber dadurch, dass die Temperatur ansteigt, weil mehr Sonnenenergie vom Ozean aufgenommen wird, dadurch hat es einen indirekten Effekt, nicht? Also die Erwärmung der Lufttemperatur im arktischen Bereich hat natürlich auch wieder Rückwirkungen auf das grönländische Eisschild.
Wer sind denn eigentlich die größten Verlierer einer kompletten Arktis-Eisschmelze? Jetzt außer vielleicht die Verkäufer von Polareiswasser im Supermarkt.
Naja, Verlierer sind vor allen Dingen die Ökosysteme, die jetzt natürlich angepasst sind auf diese Umweltbedingungen. Nicht? Es gibt ganz spezielle Ökosysteme, die im Eis leben oder an der Eisunterseite, deren Habitat verloren geht, wenn das Eis zurückgeht.
Was sind das für Tiere?
Das sind nicht nur Tiere, sondern eben auch Plankton, Phytoplankton, das im Eis wächst. Die Tiere, das sind kleine Krebse, vergleichbar in etwa dem antarktischen Krill. Aber im Gegensatz zum Krill sind diese Krebse darauf angewiesen, dass das Eis das ganze Jahr über vorhanden ist. Und wenn sich jetzt in diesem Ökosystem was tut, dann hat das natürlich Auswirkungen auf all die höheren Stufen in dem Nahrungsnetz und letztendlich dann auch für den Menschen. Für den Menschen könnten auch stärkere Akkumulation von Schadstoffen in der oberen Wasserschicht wichtig sein.
Wie weit können Sie als Forscher eigentlich in die Geschichte des arktischen Eises zurückschauen, zum Beispiel mittels Bohrkernen?
Da kann man also durchaus viele Millionen Jahre zurückschauen. Und man sieht zum Beispiel in den Eiskernen, dass vor ungefähr 50 Millionen Jahren es angefangen hat mit der Vereisung des Nordpolarmeeres. Die ganzjährige Vereisung, so wie wir sie jetzt ja immer noch haben, die setzte dann vor etwa 15 Millionen Jahren ein.
Erdgeschichtlich haben ja die Warmphasen, die Kaltphasen überwogen. Das heißt, man könnte sagen, eine eisfreie Arktis ist eher der Normalzustand. Wieso ist es dann so schlimm, wenn wir jetzt wieder eine eisfreie Arktis hätten?
Ich weiß nicht, ob das wirklich der Normalzustand ist. Wie gesagt, seit 50 Millionen Jahren gibt es saisonales Eis, seit 15 Millionen Jahren auch ganzjähriges Eis. Aber was das so bedenklich macht, ist natürlich, dass es so schnell geht, nicht? Dass die Funktion des Meereises, die Rolle, die es spielt im Klimasystem, sich so schnell ändert innerhalb von wenigen Jahren. Und außerdem ist es natürlich auch ein Signal. Es zeigt an, dass wirklich klimatische Änderungen stattfinden, die aller Wahrscheinlichkeit nach auf den menschlichen Einfluss zurückgehen.
Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Professor Rüdiger Gerdes, Ozeanograf und Leiter der Sektion Meereisphysik am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Zum Eisschmelzen am Nordpol und zu den Folgen für die Menschen und für die Tierwelt. Heute zu unserem Tagesthema Arktis.